Brettspielmonster, der Brettspiele-Podcast mit Ingo und Ronny.
Hallo und willkommen zurück bei den Brettspielmonstern. Wir haben eine kleine Auszeit genommen, etwas ungewollt, aber jetzt sind wir wieder für euch da. Wir sind der Ingo.
Das bin ich und der Ronny.
Das bin ich. Hallo Ingo.
Ja, hallo Ronny. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, Ingo, wir waren eine Weile weg gewesen, ne?
Ja, kann man so sagen.
Was haben wir denn gemacht? Bei mir war es erstmal die Ausbildung zum Ausbilder. Habe bei mir in der Firma den Ausbilderschein gemacht und das hat mich einiges an Zeit und Ressourcen gekostet.
Aber es war ja alles erfolgreich.
Das war sehr erfolgreich. Und dann waren wir noch auf der BerlinCon gewesen zusammen.
Ja, genau. Wir waren auf der BerlinCon gewesen zusammen. Das hat aber jetzt nicht so lange gedauert. Das war streng genommen nur ein Wochenende. Davor und danach, ja, bin ich meiner geregelten Arbeit nachgegangen, die ich sonst so mache, und mich um meine Familie gekümmert. Und dann war ich noch ein bisschen krank.
Genau, da hast du dich entschieden, noch ein bisschen krank zu werden.
Genau.
Als wir eigentlich dann aufnehmen wollten wieder. Und genau, das hat das dann auch noch ein bisschen verzögert alles. Aber jetzt haben wir es geschafft und nehmen wieder eine Folge auf.
Sehr schön. Ganz, ganz frisch erholt von allem sind wir wieder da.
Vielleicht als kleine Information vorweg. Wir hatten in den letzten Folgen mehrfach darüber gesprochen, dass wir eigentlich erstmal so einen Quartalsrückblick machen wollten. Dann sollte es ein Halbjahresrückblick werden. Wir hatten es auch schon zweimal aufgenommen.
Ja.
Aber es wird nicht kommen.
Die Technik hat versagt.
Ja, beim zweiten Mal ging es eigentlich, aber wir waren beim zweiten Mal dann nicht so zufrieden. Das ist halt immer nicht dasselbe. Wenn man halt irgendwie dasselbe nochmal aufnimmt, dann tut man das so runterrasseln und man redet nicht richtig miteinander, tut mehr so dieselben Sachen nochmal abspielen. Und ja, das war dann irgendwie nicht so, wie wir es haben wollten.
Ja, sonst reden wir ja immer sehr frei miteinander. Und wenn man das dann nochmal wiederholt, dann versucht man irgendwie das, was man vorher gesagt hat, nochmal irgendwie. Das klingt dann ein bisschen komisch.
Ja, vor allem in den meisten Fällen wissen wir erstmal gar nicht, was der andere uns erzählt, was er sagt, was er auflistet. Und dann ist es ein bisschen mehr, dann hört man mehr zu, dann ist man mehr interessiert. Beim zweiten Mal ist man schon weniger interessiert, dann schaltet man mehr ab und dann tut man auch weniger Zwischenfragen stellen, dann ist es nicht ganz so flüssig. Und ja, also dementsprechend haben wir uns entschieden, dass wir die Folge einstampfen und nicht machen werden. Wenn dann irgendwann mal einen Jahresrückblick einfach.
Genau, da guckt man das Best-of.
Genau, dann nehmen wir einfach alles zusammen, worüber wir noch reden wollen aus dem Jahr. Aber heute wollen wir erstmal über was reden?
Wir reden über den Deutschen Spielepreis. Da hat die Messe oder die Spiel 2023 hat heute die Plätze 4 bis 10 bekannt gegeben und die Top 3 Spiele, wobei die noch nicht gerankt sind. Da gibt es dann erst die große Verkündung des Siegers auf der Spiel.
Genau. Das ist, glaube ich, immer noch der März-Verlag heißt immer noch.
Der Friedrich-Merz-Verlag.
Von der Spielemesse ja übernommen wurden. Ja. Aber genau, trotzdem sind die noch der Friedrich-Merz-Verlag und die haben jetzt nach der Umfrage, wo ja alle teilnehmen konnten, jeder, der wollte und konnte da seine Top-Spiele einreichen. Und jetzt kam halt raus, was von den Spielern aus Deutschland die beliebtesten Spiele sind. Ja, und das gehen wir mal jetzt zusammen durch und geben mal so unseren Senf dazu ab.
Genau. Dann fangen wir doch mal an mit dem 10. Platz. Der 10. Platz ging an das Spiel Teletum von Simone Luciani und Daniele Taschini, erschienen bei Giant Rock auf Deutsch und bei Board & Guy Dice war es ursprünglich erschienen. Ja, Teletum hat mich sehr gefreut, dass Teletum auf diese Liste gekommen ist. Ich glaube, wir haben es auch schon mal in einer der Folgen, die wir hatten, habe ich das schon mal angesprochen. Es hat mir sehr gut gefallen, ein schönes Spiel, Würfel-Auswahl-Mechanismus über ein Rondell, man reist gleichzeitig über eine Karte hinweg. Und ja, das Einzige, was nicht so schön war, war die Königsleiste. Aber ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen. Teletum hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr, dass Teletum hier auf dieser Liste vertreten ist, weil das habe ich eigentlich nicht gedacht, dass Teletum am Ende in den Top 10 landet.
Ja, wir haben es ja zusammengespielt gehabt.
Richtig.
Ich fand es auch sehr gut, hat mir auch Spaß gemacht. Ich würde es jederzeit wieder mitspielen wollen. Habe es mir jetzt selbst nicht gekauft gehabt, was eher daran liegt, dass ich ein bisschen so, ja, bisschen müde geworden bin von den Euros, die relativ unthematisch sind. Das ist natürlich bei dem Spiel schon gegeben, sodass es halt eher nicht so thematisch ist. Ja, weil da ist halt der Mechanismus das Wichtigste. Das ist ja bei den meisten T-Spielen irgendwie, dass die eher auf Mechanik und Mechanismus gehen, als auf sie transportieren nicht so gut das Thema. Ja? Also die sind ja meistens eher so, ja, wie gesagt, sehr trocken. Also mir machen die Spaß, diese Art von Spiele. Gleichzeitig brauche ich davon nicht so viel in meinen Schrank, weil letztendlich, ja, ist eine andere Mechanik, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein trockenes Eurospiel. Und da reichen mir 1, 2, 3 Stück davon und dann ist aber auch gut. Deswegen spiele ich gern mit. Bei mir hätte es auch zu den Highlights des Jahres gehört, aber das hat jetzt nicht in die Top 10 gereicht. Dann kommen wir vielleicht zu Platz Nummer 9. Platz Nummer 9, ich glaube, ein sehr gefeiertes Spiel dieses Jahr, bei vielen sehr gut angekommen. Das ist Hitster, ein Spiel von Markus Karlsson, bei Schummelspiele erschienen.
Richtig, genau. Hitster, das ist ein Spiel, wo wir die Songs, die erklingen aus unseren Geräten, in die richtige Reihenfolge bringen zeitlich. Und das ist so ein Spiel, da war ich ein bisschen überrascht, dass es in die Top 10 des Deutschen Spielepreises gekommen ist. Ich finde das Spiel gut. Das Spiel ist in der richtigen Grunde bestimmt sehr spaßig. Also nicht bestimmt, es ist sehr spaßig. Ich habe das Spiel auch hier, wir haben es auch schon gespielt. Allerdings haben wir das jetzt nicht groß nach den beigefügten Regeln, beziehungsweise die Regeln sind nicht beigefügt, die kann man nur online einsehen. Nicht nach den Regeln gespielt, sondern wir haben das einfach nur die Songs abgespielt und uns halt die Kärtchen genommen und versucht, diese Reihen zu bilden. Einfach just for fun, ein bisschen Musik zu hören. Ist gut, man sollte sich ein bisschen mit Musik auskennen. Ja. Bei mir hört das dann so ab 2007 hört es dann irgendwann auf. Ab dann hören sich für mich alle Lieder sowieso gleich an. Aber es ist schon ein schönes Spiel. Ich war etwas überrascht, dass es jetzt hier auf der Liste gelandet ist. Aber ich kann damit gut leben.
Ja, wir haben ja früher in der Vergangenheit auch schon zusammen so Musikrate-Spiele gespielt, dass einer irgendwie Musik abspielt und wer es zuerst errät, der kriegt einen Punkt.
Stimmt,
das ist ja. Ist ja so ein, ja, im Grunde ein Spiel, was man schon vorher ohne Brettspiel auf Partys mal gespielt hat mit Leuten, die Musik begeistert sind. Ich selbst kenne mich jetzt mit Musik nicht so gut aus, deswegen war ich immer der die Musik abgespielt hat, statt ja, derjenige, genau, der geraten hat. Aber ja, für mich war es keine große Überraschung, weil ich habe schon sehr oft halt in verschiedenen Podcasts und verschiedenen YouTube-Channels gesehen und gehört, dass sie alle das Spiel mochten. Und daher war fast zu erwarten, dass es hier auftaucht. Aber ja, also es wäre auch nicht in meiner Top 10 gelandet. Kommen wir zu Platz Nummer 8. Ingo, was ist Platz Nummer 8?
Platz Nummer 8 freut mich sehr, dass es in die Top 10 gekommen ist, nämlich Next Station London von Matthew Dunstan, erschienen auf Deutsch bei HCM Kinzel.
Mit dir das erste Mal gespielt, haben wir auf der Zugfahrt bei der BerlinCon gespielt gehabt.
Genau, genau.
Und ich fand es ganz cool, dass man da mit verschiedenen Farben in verschiedenen Runden Strecken einzeichnen muss und die sich halt möglichst, an bestimmten Punkten nicht treffen dürfen oder halt an bestimmten Punkten dann doch treffen dürfen, schneiden dürfen.
Die dürfen sich nie schneiden. Die dürfen sich nur an bestimmten Stationen dürfen sie zueinander laufen. Da bekommst du Punkte für Stationen, wo möglichst viele verschiedene Linien zusammenlaufen.
Okay, also die Stationen dürfen sie sich schneiden. Sie dürfen sich nicht auf den Linien selbst schneiden,
aber ja, genau.
Die Stationen dürfen sich
schneiden. Sie dürfen sich treffen, ja.
Ja, genau, das meinte ich damit.
Ja, okay, sorry.
Und ja, letztendlich, dass man da versucht, in verschiedene Gebiete noch zu kommen, über den Fluss rüber zu kommen, und das hat mir viel Spaß gemacht. Kann ich verstehen, dass es gut ankommt. Ich glaube, ich werde es mir auch noch nachträglich holen. Oder halt den Nachfolger Next Station Tokyo.
Genau, es war, glaube ich, auch nominiert, wenn ich mich recht entsinne, zum Spiel des Jahres. Also, wie du schon sagst, der besondere Kniff, man spielt 4 Runden lang mit 4 verschiedenen Farben. Jede Runde eine andere Farbe und es macht einfach Spaß. Ein schönes Flip and Ride, hat auch einen schönen Solo-Modus. Man kann es im Übrigen auch sehr gut online spielen bei Board Game Arena. Also absolute Empfehlung für mich und auf jeden Fall ein verdienter Platz 8.
Ja, also gefällt mir auch sehr gut. Also gehört auf jeden Fall zu den besseren Flip and Rides oder auch Roll and Rides, alle, die da zusammengehören, irgendwie in einen Riesentopf. Das hat mir Spaß gemacht, würde ich jederzeit wieder mitspielen wollen. Wie gesagt, hole ich wahrscheinlich auch. Also das ist ein verdienter 8. Platz.
So, Platz 7. Kommen wir zum Kennerspiel des Jahres 2023, nämlich das Spiel Challengers von Johannes Krenner und Markus Slavicek, erschienen bei One More Time Games im Vertrieb bei Asmodee. Ja, Challengers, mir ist nicht ganz sicher. Ich glaube, die Folge, wo wir drüber gesprochen haben, sind die, die du gerade erwähnt hast, die nie das Licht der Welt erblickt haben. Über Challengers. Challengers ist ein schönes Spiel, ein Spiel für größere Runden insbesondere. Ich glaube, da ist jetzt schon sehr viel drüber geredet worden in letzter Zeit. Deswegen können wir das hier sehr kurz halten. Mir hat es sehr gut gefallen. Ist für mich eine besondere Art von Spiel. Wie gesagt, es ist in allen Konstellationen eigentlich gut zu spielen. Auf jeden Fall ein schönes Partyspiel, ein Turnierspiel, mal was anderes.
Ja, war ja ein bisschen der Aufreger gewesen, dass das Kennerspiel wurde, weil die Leute ja eigentlich sagten, so richtig Kenner ist es ja nicht. Vieles ja sogar eher als zu leicht angesehen haben, zu glückslastig angesehen haben für ein Kennerspiel.
Aber es kommt ja drauf an, was für Kartendecks du damit reinnimmst.
Ja, klar. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Es kann sich ein bisschen ziehen, vor allem am Anfang, wenn man die Karten nicht kennt, wenn man dann halt sein Deck zusammenstellen soll und man überlegen muss, was nehme ich, was tue ich raus. Da dann kann es ein Sekündchen dauern, aber wenn man erstmal ein, zwei Runden gespielt hat und die Karten ein bisschen kennt und ja, so anfängt, dann sich seine Lieblingskombis rauszusuchen, die man hoffentlich dann kriegt und hoffentlich zieht, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Das Wechseln, dass man immer verschiedene Personen Turnier gegeneinander spielen, das macht sehr viel Spaß. Also für mich auf jeden Fall auch ein verdienter Platz 7. Wäre auch bei mir wahrscheinlich Top 10 weiß ich nicht, aber zumindest in der Top-Liste dabei gewesen. Das wäre auch bei mir gut ist auch bei mir gut angekommen. Dementsprechend, ja, kann ich nur verstehen, dass es hier in der Liste ist. Ist auf jeden Fall verdient. Ich freue mich dann auf den zweiten Teil jetzt, der dieses Jahr erscheinen soll.
The Beach Cup.
Genau. Also ich weiß nicht, ob ich mir den zweiten schon holen werde, weil ich habe einfach den ersten noch nicht oft genug gespielt. Aber es ist trotzdem schön, dass es dann, wenn man den ersten oft genug gespielt hat, auf jeden Fall Alternativen und weitere Karten gibt mit dem zweiten Teil.
Das stimmt.
Platz 6, das muss ich sagen, weil es ist ja mein Lieblingsspiel gewesen des letzten Jahres, was rausgekommen ist bei dem letzten Spiel, das ist Woodcraft. Woodcraft von Russ Arnold und Vladimir Suchy bei Delicious Games, beziehungsweise in Deutsch bei Pegasus erschienen. Ja, das ist, haben wir auch kürzlich zusammen gespielt. Es ist, wie gesagt, mein Lieblingsspiel letzten Jahres gewesen, letzten Spiel, das einfach für mich super cool von der Art ist, von der Aufmachung her ist. Ich habe es noch ein bisschen gepimpt, habe noch ein paar extra kleine 3D-Sachen geholt, gekauft. Und ja, also für mich ist es auf jeden Fall eines der Highlights überhaupt. Gehört für mich eigentlich ein bisschen höher. Platz 6 ist viel zu tief. Müsste eigentlich wahrscheinlich eher so in den Top 3 sein. Aber ansonsten, ich kann verstehen, dass viele es mögen und deswegen hier in der Liste vertreten ist. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, wir haben es ja gerade gestern gespielt. Es ist ein Spiel, wow. Also ich kann da richtig versuchen zu grübeln. Man muss das Spiel auch häufiger spielen, um einfach auch einen Blick zu bekommen über die Möglichkeiten, die sich ergeben. Weil manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht, mit welcher einfachen Aktion man sich noch Würfel verkaufen, den neuen Würfel dann, den bekommt man dann kann man ihn klein sägen, dann kann man ihn nochmal zusammen leimen, was weiß ich. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die Aufträge im Blick zu haben. Und das, obwohl man, glaube ich, nur 13 oder 14 Runden, glaube ich, spielt, oder 13, 14 Züge hat. Ein sehr, sehr schönes, intensives Spielerlebnis, aber mit Sicherheit kein triviales Spiel, sondern schon relativ anspruchsvoll, aber trotzdem noch im Rahmen. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, also Platz 6 hätte auch gerne etwas höher kommen können, aber auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel.
Ja, das ist gut an den Deutschen Spielepreis, dass auch die Expertenspiele hier ein bisschen gewürdigt werden, ein bisschen ins Rampenlicht kommen. Weil ja, es ist schon komplexer, also für den typischen Kenner wahrscheinlich zu komplex, also deutlich zu komplex, aber für die Expertenspieler dann doch eher ein leichteres Expertenspiel. Und ich finde, das ist halt gut, wenn es dann für solche Spiele auch nochmal eine Bühne gibt und die auch nochmal hervorgehoben werden.
Ja, interessantes Thema auf jeden Fall auch. Und ich finde es auch schön umgesetzt und mit diesem Rad, mit den Aktionen da, mit diesem, ich sage jetzt Rondell, aber es ist ja kein richtiges Rondell. Aber wenn man sich die Aktionen auswählt, also wunderbar, viele, viele Möglichkeiten, hat mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, ich habe es ja auch hier, also schönes Spiel.
Genau, dann kommen wir zum Platz Nummer 5.
Ja, Platz Nummer 5 haben wir zusammen gespielt, nämlich auf der BerlinCon im Juli. Marrakesch ist das Spiel von Stefan Feld, erschienen bei Queen Games. Und Marrakesch ist ein Spiel, über das im letzten halben, dreiviertel Jahr relativ viel berichtet wurde und auch relativ kontrovers diskutiert wurde, wie ich finde. Da das Spiel erst schwer zu bekommen war, nur in einer Deluxe Edition über Kickstarter oder in einer Standard-Edition, die allerdings auch schon 120 oder 140 Euro gekostet hat. Und dann gab es jetzt im Frühjahr, beziehungsweise ich glaube zu Dortmund haben wir es erstmals gesehen, auf der Messe Spiel doch, gab es dann die Essential Edition. Ja, wie hat dir denn Marrakesch gefallen, lieber Ronny?
Ja, also erstmal hat mir das Spiel an sich sehr gut gefallen. Also ich kann nachvollziehen, dass sehr viele es sehr hoch gelobt haben, dass sehr viele es mit zu ihren Top-Spielen des letzten Jahres zählen, denn es ist sehr, sehr gut verzahnt. Also alle verschiedenen Optionen, die man hat, das sind auch relativ viele Optionen, die man hat, die passen alle trotzdem sehr gut zusammen. Sie spielen alle miteinander. Man kann das sehr gut überlegen, welche Richtung man gehen möchte. Man hat sehr viele Möglichkeiten. Es ist sehr flüssig, es geht relativ schnell alles. Man tut nicht zu lange warten, keine lange Wartenzeiten. Ja, also es hat sehr, sehr, sehr viele gute Ansätze. Allerdings, bevor ich meckere, erstmal, wie war denn dein Eindruck?
Mein Eindruck, den hast du eigentlich schon wiedergegeben. Dem kann ich eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Also ich fand es auch sehr schön verzahnt. Es ist ein interessanter Mechanismus mit diesem Turm, der bei uns jetzt auch nicht so viele Caches verschluckt hat, sondern eigentlich kamen die Caches auch im Großen und Ganzen immer unten wieder raus. Ich glaube, das ist auch gar nicht so ungewollt. Auf jeden Fall, die Caches schmeißt man rein, wählt sie sich aus, hat dann verschiedene Bereiche auf dem Board, die man weiter nach vorne treibt, um Punkte zu kriegen, Synergien zu haben, hier eins hoch, da eins runter. Also hat mir Spaß gemacht. Aber ich höre ja schon bei dir, da kommt noch ein bisschen Kritik. Und das überlasse ich gerne dir, weil ich glaube, dass da blasen wir beide ins gleiche Horn.
Also erstmal zu dem Turm nochmal. Ich glaube, da gibt es, wenn ich das richtig gehört habe, auch zwei Seiten. Also man kann die Plättchen, die im Turm sind, auf zwei Seiten irgendwie reinlegen. Bei der einen bleiben so ein bisschen mehr hängen, bei der anderen ein bisschen weniger wohl angeblich. Ja, also keine Ahnung. Das ist, glaube ich, auch persönlicher Geschmack, ob man alle wieder raus haben will oder nicht. Ja. Aber ja, genau, meine Kritikpunkte. Also erstmal, ich glaube, was viele Menschen mir zustimmen würden, Queen Games ist jetzt nicht bekannt für die schönsten Optiken. Ja, also auch hier ist es jetzt nicht hässlich, aber ich glaube natürlich könnten andere, andere Designer, andere Verlage da deutlich mehr rausholen, was das Optische betrifft. Also das ist schon mal kein Highlight. Aber das wirklich Schlimme ist für mich die Preisgestaltung. Also selbst bei der Essential Edition ist der Preis viel zu hoch. Also ja, es ist von der Qualität her in Ordnung. Es ist ordentliche Pappe, Marker drin, es sind ein paar Holzdinger drin. Aber es ist auch nichts Außergewöhnliches. Also das ist jetzt ja nichts, was du sagst, oh ja, das ist ja von der Qualität und von der Aufmachung her ist es ja so 1A und es sind jetzt auch keine sehr vielfältigen Grafiken drin. Es gibt ja keine Karten. Also sprich, du hast jetzt irgendwie nicht, dass du sagst, okay, du hast jetzt irgendwie 200 Karten, wo du immer eine einzigartige Grafik hast und für die Grafik bezahlen musst. Du hast nur Standard kleine Holzmiepel, also Holzklötzchen. Du hast jetzt halt keine besonders geformten Tierformen, die extra angefertigt werden müssen oder irgendwas gemacht werden muss. Also ich sehe
nur
da
so Holzzylinder,
nicht,
ja.
Genau, ich sehe jetzt nicht wirklich, wo da die Rechtfertigung für mindestens 70 bis 80 Euro liegen bei einer Essential Edition und bei der normalen Edition, wo dann halt mehr Holz dabei ist, dann bis zu 120 Euro zu gehen oder wenn es nur 110 oder 100 Euro sind, sehe ich nicht. Also da gibt es andere Spiele, die haben definitiv mehr und bessere Holzmiepel drin und die kosten trotzdem nur 60 oder 70 Euro. Und deswegen sage ich mir halt, boah, sorry, aber dafür gebe ich nicht so viel Geld aus.
Ja, und jetzt in der Essential Edition sind ja die Holzteile auch noch weniger. Da hat man ja sehr, sehr viele Pappteile. Das heißt, eigentlich hat jeder nur seine Caches in den verschiedenen Farben. Aus 12 Stück, glaube ich, oder ich glaube 12 waren es. Aus denen man sich dann aussucht, welche man in den Turm wirft. Und wenn die unten rauskommen, dann kann man sich welche nehmen. Und dann wirft man sie eigentlich schon weg und tauscht sie gegen Pappteile um.
Genau.
Und danach sind die Holz-Caches eigentlich, ja, also man wirft die nur quasi einmal weg und dann arbeitet man weiter mit den Pappteilen. Das ist irgendwie,
ja,
ist nicht schlimm, aber da merkt man halt schon, dass das im normalen Spiel, in der normalen Ausstattung halt anders ist. Da holt man sich die Caches und spielt sie direkt auf sein Tableau und hier muss man halt einmal umtauschen in Pappe, weil die Holzteile quasi eingespart wurden.
Ja, und wenn du es mal überlegst, also ich meine, früher war Queen Games dafür bekannt, dass ihre Spiele bei vielen Anbietern verramscht wurden. Ja, also waren dann Spiele, die vorher für 40, 50 Euro im Handel waren, waren dann nachher für 20, 25 Euro irgendwo verramscht worden, ja. Und es waren nicht mal alte Spiele dann teilweise. Und dann siehst du ja, theoretisch, die waren für 50 verfügbar und die wurden dann für 25 verramscht. So, und jetzt auf einmal eine riesen Kehrtwende von vorher zu viele, zu schnell, zu günstig verfügbar, jetzt zu wenig Exemplare,
exklusiv,
viel zu teuer. Ja, ja, genau. Also erstmal fast ein Jahr exklusiv und dann viel zu teuer. Ja, und dann geht der Preis auch gar nicht runter. Dann kommt eine günstigere Variante, selbst die viel teurer als die meisten anderen neuen Expertenspiele, die rauskommen, wo du denkst so, what, warum? Also ich habe jetzt nichts dagegen, dass Spiele gut bezahlt werden. Ich bin bereit für ein Spiel mit 200 Karten wie Nemesis 100 Euro auszugeben. Ich bin bereit für ein Spiel wie Rerive 70 Euro auszugeben. Alles gut. Aber wie gesagt, für ein Spiel, wo es nicht wirklich viele Grafiken gibt, wo es nicht wirklich besonders viele Holzmiepel, besondere gemachten Sachen, wo es nichts Herausragendes gibt, dafür halt dann mindestens 70 Euro hinzulegen.
Du hast die Double-Layer-Boards, die großen.
Ja, ja, genau.
Und halt viel Pappe natürlich in der Essential Edition.
Ja, aber wie gesagt, nee, also da bin ich irgendwie nicht bereit für. Das ist mir echt zu teuer.
Was noch interessant ist, ist jetzt hier diese, es gab jetzt eine Kickstarter-Kampagne mit einer Erweiterung, die unter anderem auch einen Solo-Modus endlich einführt. Und also ich habe Marrakesch auch nicht. Ich hatte gedacht, möglicherweise könnte ich diesen Kickstarter dazu nutzen. Ich bin aber nicht eingestiegen, weil auch diese Erweiterung kostete 55 Euro oder ich glaube, es war ein Euro, ja. Und die Erweiterung ist sowohl für die normale Edition als auch für die Essential Edition. Das heißt, hier hat man dann Holzteile und Pappteile zusammen. Also man kann nicht sagen, ich hätte die Erweiterung gerne für die Essential Edition, hat dann mehr Pappe, sondern man bekommt Holz und Pappe, was natürlich die Erweiterung an sich 55 Euro ausmacht, die zwei, drei Module reinbringt und halt diesen Solo-Modus. Ah, das fand ich dann schon ein bisschen happig. Also,
ja, das müsste der Originalpreis sein für die Grundversion, nicht für die. Ja. Naja,
okay, also, komm. Nichtsdestotrotz, an Stefan Feld muss man sagen, ihm ist da ein sehr, sehr gutes Spiel gelungen, was wirklich Spaß macht. Wir haben uns jetzt ja weniger an dem Spiel erregt als an den Umständen oder an der Ausstattung. Ja.
Also ich denke, es wäre deutlich besser verkauft, wenn es eben nicht bei Queen Games, sondern vielleicht, sagen wir mal, bei Pegasus rausgekommen wäre für einen normalen Preis von, sagen wir mal, 60 Euro. Dann wäre das wahrscheinlich, ja, direkt schneller viel mehr verkauft worden als jetzt bei Queen Games. Aber okay.
Ja,
aber
es hängt ja die ganze Stefan Feld die Collection an daran, die ja nun sehr auf exklusiv gemacht wird, wo alle Spiele von ihm wieder neu aufgelegt werden. Also ist schon nachvollziehbar. Ja, aber der
wir
Preis.
Schweifen ab. Lass uns wechseln zu Platz Nummer 4. Denn Platz Nummer 4 ist das Spiel Erde oder Earth. Das Spiel ist von Maxime Tardif von Skellig Games in Deutsch erschienen.
Richtig.
Ja, wie fandst du das denn?
Ja, leider kann ich dir zu Platz 4 Erde nichts sagen, da ich dieses Spiel als einziges unter den Top 10 selbst noch nicht gespielt habe.
Okay, dann meine kurze Meinung dazu. Ich will jetzt hier gar nicht meckern über das Spiel, denn es ist eigentlich ein sehr gutes Spiel. Hat mir Spaß gemacht in den zwei Partien, die ich gespielt habe. Aber man merkt, also ich habe gemerkt nach zwei Partien, für mich ist es dann trotz schöner Optik dann doch zu belanglos. Also es ist halt so, du machst hier mal Punkte, machst hier Punkte, du machst hier Punkte, machst hier Punkte, aber das Thema Erde kommt dabei nicht rüber. Die Grafiken haben nichts mit den Punkten groß zu tun, die du machst. Also ja, du tust versuchen, Pilze zu gruppieren und kriegst dafür Punkte vielleicht, du versuchst das zu gruppieren und kriegst Punkte dafür. Aber wirklich ein Verständnis für das, was du da hinlegst oder auch nur ein Interesse für das, was du da hinlegst, entwickelst du während des Spiels nicht. Ja, es sind nette Mechaniken, sie sind ohne große Downtime, weil alle immer gleichzeitig spielen, weil immer wer was machen darf. Ist wirklich nett, macht dahingehend Spaß, aber halt nichts Besonderes. Und wo ich mich ärgere drüber ist, bei dem Kickstarter kam, also ich habe selbst nicht bekommen, ich habe das nur von einer Mitspielerin auspacken dürfen und dann mischen dürfen. Und die Karten, die da ankamen, die waren nicht alle gleich lang. Das heißt, beim Mischen war das die Hölle, denn du hattest dann immer wieder drinne so ein paar längere Karten. Also hast erstmal die reinen Packs waren erstmal gleich lang, klar, passt. Und dann hast du diese zwei Packs, die man mischen muss zusammen, die hast du dann gemischt und dann hast du dann einen Stapel gehabt mit so unterschiedlich langen Karten und dann konntest du die nicht mehr ordentlich mischen. Also wenn man die nicht gesleeved hat, die Karten, oder nicht so seitlich mischt, dann kannst du es vergessen, die überhaupt irgendwie zu mischen, weil du die nicht richtig greifen kannst. Das fand ich sehr, sehr ärgerlich. Also das darf eigentlich nicht passieren, dass die Karten unterschiedlich lang sind.
Also ich glaube, dieses Problem, also ich habe das Spiel ja hier, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe es natürlich ausgepackt, sortiert, mir angeguckt, aber ich habe es leider halt noch nicht auf den Tisch gekriegt. Es lagen dem Spiel, als ich es bekommen habe, noch ein paar Austauschkarten dabei, weil auf den Erstdrucken teilweise irgendwelche Symbole gefehlt haben. Und ich glaube, insbesondere diese Karten, diese Austauschkarten, da, die sind wirklich ein Mikromillimeter, ich weiß nicht, was die richtige Einheit ist, einen halben Millimeter kürzer als die restlichen Karten. Das stimmt, das kann ich bei mir auch bestätigen. Also nicht, dass mich das jetzt groß gestört hätte, aber es fällt auf, ja. Wenn man die in Sleeves packt, merkt
ja,
man das
dann, nicht. Ja, klar. Aber wenn du so seitlich mischst, wenn du so ein Mischer bist, der so eine Seite anpackt und dann so ineinander reinmischt, dann ist es halt echt die Hölle.
Ja, und das Problem, wenn du so eine Menge von Karten in Sleeves packst, hast du ja einen halben Meter Kartenstapel oder musst halt vier Kartenstapel bilden. Das ist ja das altbewährte Problem.
Aber okay, ansonsten ein nettes Spiel. Alles gut. Kann verstehen, wenn Leute es mögen. Für mich war es, wie gesagt, ein bisschen zu belanglos, aber hat trotzdem Spaß gemacht zu spielen. Also alles gut.
Sehr schön. Dann kommen wir doch mal zu den Top 3, zu den Treppchen. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, welches Spiel tatsächlich auf Platz 1, 2 oder 3 landen wird. Das ist noch nicht bekannt gegeben. Aber dann fangen wir doch am besten alphabetisch an, oder?
Ja, machen wir alphabetisch.
Ja, dann haben wir hier auf einem der drei Plätze in den Top 3 ist das Spiel Dorfromantik von Michael Palm und Lukas Zach, erschienen bei Pegasus Spiele.
Das Spiel des Jahres.
Das Spiel des Jahres 2023. Ja, also ich kann zu Dorfromantik sagen, dass ich dieses Spiel habe, dass ich das Spiel sehr gerne spiele, dass ich das Spiel in meiner Kampagne, glaube ich, jetzt 18, 19 Mal gespielt habe. Und aber absolute Probleme habe, auf irgendwelche Traumpunktzahlen zu kommen. Ich bin für dieses Spiel manchmal möglicherweise ein bisschen zu, nicht will ich sagen zu doof, aber ich versuche meistens ein schönes harmonisches Bild zusammenzufügen, was so schön alle Puzzleteile, keine Lücken, alles wunderbar aufweist. Und auch viele Bilder, die ich schon gesehen habe im Internet, da bauen die Leute alle sehr weiträumig und los. Also möglicherweise ist mein ästhetischer Ansatz, der mir da im Weg steht. Aber ich spiele dieses Spiel sehr gerne und finde es für eine verdiente Platzierung hier unter die ersten drei. Mal gucken, auf welchen Rang es am Schluss kommt. Ja, absolute Empfehlung. Ist ja auch viel drüber geredet worden.
Ja, kann ich mich eigentlich fast nur anschließen. Letztendlich habe ich meins bei dir verkauft. Aber auch nur, weil es für mich halt dann doch am Ende ein Tick zu leicht war. Also ich habe es auch viermal gespielt. Es hat mir Spaß gemacht jedes Mal. Ich finde die Idee mit, dass man neue Blättchen bekommt und so sich ein bisschen entwickelt, total cool. Das macht total Spaß. Ja, also kann ich nur verstehen, wenn die Leute sagen, sie mögen es, und finde es auch ein verdienten Spiel des Jahres Kandidaten gewesen. War auch irgendwie klar, dass ihr gewinnt für mich. Ich habe es halt dann einmal gespielt gehabt mit meiner einen Mitspielerin, beides Vielspieler hier, und wir haben halt dann irgendwie, es war ihre erste Partie, und wir haben halt direkt es geschafft, alle Aufgaben komplett zu lösen und halt die wahrscheinlich höchstmögliche Punktzahl zu machen, die wir machen konnten, weil wir halt alle Aufträge erfüllt hatten und alle Blättchen ausgelegt hatten. Und dann ist halt der Reiz, es noch besser zu machen, ist natürlich dann jetzt nicht so richtig gegeben. Ja, klar, du kannst dann die nächsten Stufen mehr auspacken und die neuen Sachen einbauen und sowas. Aber ja, wenn man es mal geknackt hat, dann war das halt jetzt nicht mehr so spannend.
Deswegen bietet das Spiel mir offensichtlich eine sehr hohe Langzeitmotivation, weil ich bin in keinster Art und Weise so ein Typ. Ich habe das ja ein paar Mal gelesen, dass Leute gesagt haben, wir haben es zweimal gespielt oder haben beim ersten Mal spielen schon drei Kisten leer gemacht, wo ich dann denke, wie habt ihr das denn gemacht? Ich hatte in meinen ersten drei Spielen irgendwie 80, 90 Punkte und dann ging es langsam mal ein bisschen höher und habe teilweise immer noch nicht alles freigeschaltet von dem, was ich schon freigeschaltet habe, und das noch nicht mal erfüllt. Also ich hänge noch bei 170, 180 Punkten und ich komme im Moment nicht drüber. Und das nach 16, 17, 18 Partien. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Also für mich hat das Spiel noch einen wirklichen Langzeitspielreiz, und offensichtlich fehlt mir einfach der intellektuelle Zugang, um es richtig zu spielen. Aber es macht mir trotzdem Spaß.
Ja, wie gesagt, wir haben es sehr strategisch gespielt. Oder? Aber ja, gehört auch Glück dazu. Man muss natürlich die richtigen Aufträge, die richtigen Reihenfolge bekommen. Aber ja, hat trotzdem Spaß gemacht. Es ist ein tolles Spiel. Ich kann es verstehen. Es verdient da, wo es ist. Kommen wir zu Platz 2. Also das zweite von den ersten dreien ist Heat. Pedal to the Metal, ja. Ein Spiel von Ansgar Harding-Granerud und Daniel Skjold-Pettersen. Erschienen bei Days of Wonder und vertrieben in Deutsch bei Asmodee. Wobei da ist auch schon direkt der erste Knackpunkt. Vertrieben in Deutsch bei Asmodee. Der Vertrieben ist ja, ich weiß nicht, ob es inzwischen überhaupt offiziell in allen anderen Läden erhältlich ist, habe ich keine Ahnung. Zumindest war es ja bis vor kurzem nur über Thalia erhältlich und davor in Deutsch eigentlich nur auf der Messe mit einer Anleitung verkauft worden, aber eigentlich niemals in Deutsch geplant. Was ein Fehler von Asmodee, oder?
Ja, da hat man irgendwie, ja, man hat es wahrscheinlich, ich weiß nicht, man hat es falsch eingeschätzt oder man hat es vornherein so vorgehabt und brauchte nur eine Ausrede, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, man war überrascht über den großen Zuspruch, den das Spiel hatte. Vielleicht war auch gerade die Ankündigung, dass es nicht auf Deutsch erscheint, auch gerade dafür verantwortlich, dass danach auch so ein bisschen der Hype darum entstanden ist, weil das Spiel quasi auf Deutsch nicht zu kriegen war. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt Spekulation. Aber also man kann auf jeden Fall festhalten, dass dieses Spiel ein sehr, sehr, sehr gelungenes Rennspiel ist. Es hat gewisse Anleihen von Flamme Rouge, auch aufgrund dessen, dass einer der Autoren ja der Autor von Flamme Rouge ist, mit Kartenspielen und bei Flamme Rouge sind es Erschöpfungskarten, hier sind es Hitzekarten. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hoffe, dass es demnächst noch Erweiterungen gibt mit neuen Strecken und auch neuen Autos, weil in der Kiste ist noch Platz für neue Autos.
Genau, also es muss es geben. Also nach dem Erfolg kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das nicht kommt. Also die neuen Autos müssen noch in die Box rein. Diese leeren Felder in der Box, die gehen ja gar nicht.
Und ich glaube, es wird auch dann irgendwann mal, die Exklusivität mit Thalia wird irgendwann mal zu Ende sein und dann wird es, glaube ich, auch großflächig zu kriegen sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das dann überhaupt noch lohnt oder ob sich jetzt alle, die es wollten, sowieso schon damit eingedeckt haben. Aber da bin ich jetzt kein Experte, das sollen andere entscheiden. Auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Rennspiel, wo man sich ein bisschen behaken kann, wo man sehr taktisch spielen kann. Ja, hat Spaß gemacht. Ich habe immer verloren. Also ich habe nie gewonnen. Aber ja, das ist ja meistens so.
Ja. Aber auf jeden Fall, mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Also für mich ist es auch eines der Highlights. Ich mochte ja auch schon vorher Flamme Rouge. Für mich hat es das Flamme Rouge abgelöst. Also ich finde es noch besser als Flamme Rouge, weil du hier noch ein bisschen mehr Möglichkeit hast, dein Glück im Grunde herauszufordern mit der Hitzekarten, der Entscheidung, die du triffst, da kannst du nochmal selbst nochmal entscheiden und kannst selbst nochmal ein bisschen mehr dazu tun, als nur quasi dein Kartendeck durchzuspielen. Und ja, also ist ein Highlight. Ich kann nur hoffen, dass es eine Erweiterung gibt, dass es für jeden, der es haben will, frei verfügbar sein wird. Also ich kann verstehen, warum es in den Top 3 ist. Es gehört da auf jeden Fall hin. Heat ist ein tolles Spiel.
Ja, es tun sich ja auch ganz viele Leute schon zusammen, ganz viele kreative Menschen, Kreativität, die ich nie aufbringen könnte, die irgendwelche Strecken entwerfen, die auf Playmats drucken und weiß ich nicht, hast du nicht gesehen, also ich glaube, in der Box waren jetzt 4 Strecken drin, wenn ich mich nicht irre. Waren es 4 oder 6?
Ja, 4 waren es, glaube ich. Ja, genau. Zweiseitig jeweils.
Doppelseitig jeweils, genau. Also, ja. Im Endeffekt wäre es toll, wenn man dann am Schluss, keine Ahnung, 12 oder 14 Strecken hat und dann so eine ganze Grand Prix-Saison spielen könnte. Aber im Endeffekt, das wäre natürlich toll. Aber ein auf jeden Fall verdienter Platz da oben. Wobei wir den Platz kennen wir noch gar nicht. Aber auf jeden Fall ein verdientes Top 3 mit der kleinen Einschränkung der aktuellen eingeschränkten Verfügbarkeit. Und ich glaube, es ist auch zurzeit ausverkauft. Also es ist jetzt nicht mal so, dass man es jetzt bei Thalia auch bekommt, sondern es ist auch immer wieder ausverkauft.
Ja, ist halt sehr beliebt. Aber kommen wir zu dem eigentlichen Kennerspiel des Jahres vom
2020.
Ja, genau, das Kennerspiel der Herzen. Denn wir haben hier einen Vertreter, der von vielen eigentlich als das wahre Kennerspiel gesehen wurde. Und das ist?
Das ist Planet Unknown von Ryan Lambert und Adam Rehberg, erschienen auf Deutsch bei Strohmann Games.
Genau, ein wirklich, wirklich schönes Plättchen-Legespiel. Und wenn ich das sage,
das heißt viel.
Als anerkannter, nicht Hasser, aber als eher abgeneigter Plättchen-Legespieler.
Plättchen-Legeskeptiker.
Genau, sowas in der Richtung, dann hat das schon viel zu bedeuten. Also es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Es macht wirklich viel Spaß. Und der Hammer kommt erst noch, ich habe es sogar zweimal Solo gespielt, weil ich sogar Solo dran Freude hatte.
Und das will was heißen, wenn Ronny ein Spiel Solo spielt. Das
kommt
mehrmals.
Ja, das kommt nicht häufig vor.
Das stimmt.
Ja, meistens stört mich halt beim Solospielen der Aufbau alleine und das Abbauen alleine und das Vorbereiten und das Verwalten von.
Und das Spielen alleine.
Ja, also genau. Es ist, ja, also ich mache, ja, bei manchen Spielen ist es ja egal, weil manche Spiele spielst du ja wirklich eigentlich nur für dich selbst und hast ja nur wenig Interaktion. Aber trotzdem ist es halt immer so, sich hinsetzen und alles alleine aufbauen, alles alleine durchmachen, ist halt schon anders da, als wenn du halt mit einer anderen Person da sitzt, ne? Also es ist halt trotzdem, ja. Mir macht es mehr Spaß mit anderen, sagen wir mal so. Und deswegen ist es schon eine Riesenauszeichnung, wenn ich mich hinsetze und sage, da habe ich jetzt Lust drauf. Ging auch super schnell, also der Aufbau ist nicht so kompliziert, wenn man jetzt die Susen nicht durchgeschüttelt hat und alles in der Packung verteilt hat.
Oder aber du hast ja die IKEA-Duschhaube.
Ja, nicht Duschhaube, aber den.
Ja, nicht die Duschhaube, das ist den Überzieher, genau. Den hast du ja drüber gemacht.
Daher passt das bei mir, ja. Aber also für mich auf jeden Fall verdient in diesen Top 3. Es ist übrigens auch mein Favorit auf den Sieg. Also ich würde denken, dass er hier quasi mal vorbeizieht an dem Spiel des Jahresgewinner, an Dorfromantik und auch an Heat. Und dass er hier quasi einen Volltreffer landet. Und damit meine ich den Marcel von Strohmann Games, der nämlich in den letzten Jahren immer wieder wirklich ein gutes Händchen mit seiner Spieleauswahl, mit seiner Lokalisierung getätigt hat. Das ist wirklich beeindruckend.
Und da kommt ja noch einiges, dieses Jahr insbesondere.
Definitiv, ja. Der hat weiterhin ein gutes Händchen bewiesen. Er scheint eine gute Auswahl zu treffen und hätte es auch verdient, so eine Auszeichnung zu bekommen, um das Ganze nochmal einen Schub zu geben. Also ich glaube, letztes Jahr war auch schon so, dass das dass Beyond the Sun auf der Messe eines der Sachen war, wo die Leute reihenweise anstanden, um es zu kaufen.
Vor 2 Jahren, glaube ich, ja.
Oder vor 2 Jahren, genau. Mhm. Also letztendlich für mich auf jeden Fall verdient, wenn er hier gewinnen würde. Das ist mein Favorit.
Glaubst du, Planet Unknown ist schnell genug, um noch an Heat vorbeizuziehen?
Also das Raumschiffe, die geben natürlich.
Die geben mehr Gas, ja, als so ein oller 60er-Jahre Formel-1-Bolide. Definitiv. Ja. Das ist richtig.
Ziehen noch vorbei, auf jeden
Fall. Also Planet Unknown auf jeden Fall auch mein Geheimfavorit hier. Ich habe mich sehr für Dorfromantik gefreut über das Spiel des Jahres. Aber jetzt, wenn es um den Deutschen Spielepreis geht, dann würde ich auch Planet Unknown vorne sehen. Und Dorfromantik hat ja jetzt schon einen Titel. Und dann würde ich es Planet Unknown umso mehr wünschen, dass es jetzt hier beim Deutschen Spielepreis möglichst weit oben ist.
Genau, wir drücken die Daumen. Ihr könnt ja mal uns schreiben, was ihr so meint, was für euch das deutsche Spiel des Jahres wäre, das deutsche Spielepreis gewinnen
oder was sollte. Oder was zum Beispiel hier auf den Top 10 oder in den Top 10 fehlt bislang aus eurer Sicht.
Oder wo wir uns extrem mit unserer Meinung täuschen, kann ja auch sein.
Kann auch sein.
Sind wir auch mal gespannt. Wir sind gespannt, was andere zu der Liste sagen. Und wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir freuen uns natürlich, dass ihr uns noch hört, auch wenn wir jetzt so lange weg waren. Und wir hoffen, dass ihr uns bald wieder hören könnt und wieder hören werdet, wenn wir uns dann mit dem nächsten Thema wieder melden.
Danke, Ingo. Danke, Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis demnächst. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung, einen Kommentar oder eine Nachricht freuen. Ihr könnt uns erreichen über
unsere Webseite brettspielmonster.podcaster.de
oder ihr findet unseren YouTube-Kanal Brettspielmonster.
Bei Facebook findet ihr uns auch unter Brettspielmonster.
Auf Mastodon sind wir seit neuestem unter Brettspielmonster in dem Brettspiel.space.
Unter Twitter könnt ihr uns kontaktieren unter Brettspielmon.
Auf Instagram sind wir auch Brettspielmonster.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schicken unter brettspielmonster@gmail.com.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.